Podcast für Immobilienarchitektur und Design mit unserem ersten Frühstücks-Podcast.
Der Breakfast-Podcast live aus dem Cappuccino, nein, und live nicht, in der Auguststraße Berlin. Und heute haben wir zu Gast Tom Kümmicke von Upscale. Tom, danke, dass du hier bist.
Hallo Tom.
Ja,
hallo Tom.
Vielen Dank Christian und Guang. Ja. Ich freue mich bei diesem grauen Wetter, die Laune direkt mit zwei freundlichen Gestalten zu starten.
Cool.
Auf der Auguststraße um 9.30 Uhr. Es war gar nicht so einfach, hier ein geöffnetes Café zu finden, aber wir haben auch diese Herausforderung geschafft und steht zu eurer Verfügung.
Genau, ein geöffnetes, ruhiges Café.
Ruhiges
ab und
Café.
Zu werden wir heute ein bisschen klirr im Hintergrund hören, weil wir
genau.
wirklich unser Frühstück
bestellt haben. Genau, weil wir wirklich tatsächlich heute live frühstücken. Das haben wir auch noch nicht gemacht.
Genau, und quasi unser erster Frühstücksclub, ne?
Der Breakfast Club.
Sehr gut. Ja, Tom, wir fragen unsere Gäste immer am Anfang so ein bisschen Background, damit man einfach weiß, irgendwie woher du kommst, was du früher gemacht hast und wie du zu dem gekommen bist, wo du jetzt gerade bist, so, ne?
Ja, also ich bin eigentlich von Hause aus Anwalt.
Ah.
Habe erst im Bereich Unternehmenskäufe, Verkäufe, Gesellschaftsrecht gearbeitet. Habe aber damals schon immer auch gesagt, dass ich eigentlich eher in die Wirtschaft möchte.
Mhm.
Deswegen auch diese wirtschaftliche Ausrichtung. Habe dann für Banken gearbeitet. Nämlich zuerst für Merck Fink in Frankfurt und dann in Zürich die Aufgabe für die Bärenberg übernommen, dort eine Tochtergesellschaft aufzubauen als Geschäftsführer. Immer auch mit dem Fokus auf Investments. Private Equity und auch Immobilien.
Mhm.
Aber mit dem letzten Thema hatten die Banken häufig Schwierigkeiten. Die wollten natürlich häufig nur Produkte platzieren. Also konnten vielleicht gerade noch MPC-Fonds oder auch andere Fonds von anderen Fondshäusern platzieren, aber waren eben nicht so sehr im unternehmerischen Immobiliendenken verhaftet. Und von daher bin ich dann irgendwann zu einem Family Office gegangen in Zürich, die auch wirklich Immobilien entwickelt haben. Daher auch meine Liebe zur Entwicklung von Immobilien. Jetzt gar nicht so sehr immer nur als dass ich jetzt alleine könnte und machen würde, aber eben auch bei Themen wie Finanzierung, Vermarktung, auch Businessplan, fand ich das immer spannend, auch dem Fundraising für Investoren, wo natürlich ein bisschen Nähe besteht, weil ich aus der Bankenwelt komme. Vertrieb ist da immer auch ein Thema. Und habe das dann eben zuerst für eine große Familie gemacht, die aus dem Zementbereich kommt, die Familie Schmidt-Heini.
Mhm.
Das ist Holz im Lafarge. Und hatte dann die Chance, mich selbstständig zu machen mit eben einem großen Immobiliendeal und habe das dann getan. Das war eine sehr große Immobilie von fast 150 Millionen
wow.
in Australien. Dieser Club hat dann eigentlich nicht funktioniert, dieses Co-Investment, weil es wahrscheinlich zu weit weg war und auch zu groß mit 8 Parteien, obwohl eigentlich alle schon mündlich zugesagt hatten. Das war eine sehr, sag ich mal, stressige Zeit, habe ich viel gelernt. Und dann habe ich auch gelernt, dass ich das dann eher mit Partnern mache.
Mhm.
Also eher auch Co-Investments mit namhaften Partnern strukturiere beziehungsweise auch platziere bei meinen Kunden. Und das war eines der Themen, die wir gemacht haben als Family Office. Und daneben haben wir eine ganz normale, klassische Vermögensverwaltung aufgebaut. Also so komme ich daher. Deswegen auch dann meine Liebe zu Immobilien und auch zur Architektur, was ich auch immer schon mal studieren wollte und auch ein Praktikum da gemacht habe. Aber zumindest habe ich es dann geschafft, einen Architekten zu heiraten.
Ach, ja. Bist du, okay.
Auch aufgrund meiner Liebe zur Architektur. Aber natürlich, das war natürlich, schwang nur mit, glaube ich. Und so habe ich dann eine Architektin geheiratet, die auch zuerst angestellt war. Und zum Thema Upscale, was jetzt die Frage war von vornherein, das hat sich dann so entwickelt, dass wir eben dann gemeinsam die Familie Upscale, die Firma Upscale aufgebaut haben zusammen.
Ach, also das machst du mit deiner Frau?
Genau.
Ah, ja. Du kommst aus Zürich oder was, habe ich
so richtig verstanden? Genau.
Okay.
Also so sind wir angefangen. Es gibt ja die Upscale Interiors AG in Zürich. Und wie ihr auf mich aufmerksam geworden seid, ist ja die Upscale Spaces GmbH hier auf der Auguststraße, also vom Cappuccino zwei Häuser entfernt, gegenüber vom Pauli-Saal. Und da ist sie, weil ihr natürlich schon auch voll im Saft und mit der Upscale Interior schon viel zu tun hat, ist hier auch am Rande dabei, also auch gerade bei großen Projekten im Design, bei der Designleistung als Head of Design. Und ich führe eben die Lanyard Shares als Geschäftsführer derzeit, aber wir suchen auch einen lokalen Geschäftsführer mittelfristig, der dann auch die hier vor Ort noch unterstützt und die Geschäfte übernimmt.
Die 99 Shares war ja auch so ein reines Ausstattungs-Interior- Unternehmen gewesen. Mhm. Ja, also darüber haben wir uns ja eigentlich dann auch kennengelernt, weil die gibt es dann nicht mehr und ihr habt die quasi eigentlich übernommen, nicht?
Genau, also übernommen ist vielleicht das falsche Wort. Wir hatten es geprüft, sie zu übernehmen. Mhm. Also wir fanden immer sehr spannend und daher auch der Slogan Design the Life You Love, aber auch irgendwo Interior Design for Everybody. Also dass wir gutes Interior Design, gute Möblierungskonzepte jedermann ermöglichen wollten. Aus meiner Beurteilung gibt es eben einen sehr großen Spread zwischen IKEA, was natürlich ein Breitenmarkt ist, was natürlich sehr erfolgreich ist, und dem, sag ich mal, Interior Designer aus Paris, der für 80, 50, 100.000 Franken oder Euro häufig ein Interior Design Konzept anbietet für die The Happy Few, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und in diesem mittleren Segment eine Person,
für das eine Promille auf dieser Welt.
Genau, und dieses mittlere Segment, die vielleicht eben hier gegenüber haben wir Hey oder auch andere Marken hier in diesem Kreativzentrum, die sich solche Marken leisten können und wollen, gibt es eigentlich gab es aus meiner Beurteilung keine effiziente Lösung, sich beraten zu lassen. Natürlich haben jetzt auch alle Geschäfte eine Beratung, ja, und es gibt auch Online-Shops, die teilweise Beratung anbieten. Mhm. Aber mich hat fasziniert eben gerade diese Effizienz und diese Digitalität mit Hilfe der Technik, diesen Bereich der Innenarchitektur zu digitalisieren, damit wir auch günstiger für jedermann anbieten können. Jedermann, der bereit ist, auch eine gewisse Art und Weise, also das auch wertschätzt, das beraten wird. Also das lassen wir uns auch vergüten.
Also ihr seid nicht ein reiner Online-Händler, der so ein paar Design-Klassiker anbietet, sondern bei euch steht halt wirklich Beratung im Vordergrund.
Genau, also wir haben...
Sag doch ein paar kurze Worte zu Upscale. Wir sind so soft reingestartet, aber ich glaube, unsere Hörer...
Ja, genau. Also Upscale ist die führende Interior-Design-Plattform mit Büros und Firmen in Zürich und jetzt neu seit Sommer letzten Jahres in Berlin. Klassischerweise bieten wir an, in Berlin für Büros Büromöblierungen, Büroplanungen, Bürokonzepte für Kunden. Dieser Bereich Residential, womit wir auch gestartet haben, und was ich vorhin gesagt habe, dass Kunden eigentlich in ihrem Umfeld sich wohlfühlen sollten, wie zu Hause fühlen sollten. Da bringen wir eben diesen Charakter rein, dass wir auch viele wohnliche Bürokonzepte umsetzen. Und in Zürich sind wir aber eigentlich gestartet, sag ich mal, um ganz klassische B2C, also ganz klassische Privatkunden glücklich zu machen. Mhm.
Lass uns mal, wir essen vielleicht erstmal, sonst wird das kalt. Ja. Nee, das soll laufen. Dann schneiden wir es nachher raus.
Ja, vielleicht.
Einfach. Genau. Ey, sonst wird ein leckeres Frühstück kalt, ja. Ja. Ach, das ist ja, lass uns schon mal ruhig ein bisschen, ich finde das mit diesen Mikro-Apartments total spannend, weil das wirklich ein Thema ist, was mich gerade auch persönlich massiv umtreibt. Mhm. Wir wollen halt, das sind so nur 20 kleine Apartments, die wir in dem Bauvorhaben. Die sind so um die 30 Quadratmeter groß. Wir haben uns da auch einen ganz witzigen Grundriss überlegt. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht, weil den hat sich jemand anders überlegt, den haben wir einfach nur übernommen. Weil es dir gut gefallen hat. Und wollen die halt wirklich komplett durchkonfektioniert anbieten. Ich überlege sogar, also weil wir hatten...
Set. Mit Bettwäsche.
Nee, das halt nicht. Also das ist uns halt dann... oder...
gibt's ja.
Ja, ich weiß. Das ist dann der nächste Punkt. Weil wir hatten ein super spannendes Interview mit einem Typen, der macht... das ist noch nicht live. Das ist noch nicht online. Bastian Barami, der macht mit Office Flucht, der macht so ein Airbnb-Modell.
Das ist so Digital Nomad, gerade in Brasilien.
Und der macht das weltweit. Der überall, wo er ist, schaut da ob er eine Wohnung findet, die ihm gefällt, die mietet er an und vermietet die dann als Airbnb weiter. Also hübscht die auf und macht dann so mit einer ordentlichen Marge. Also in der Regel zwischen doppelte bis dreifache dessen, was er als Mieter da reingesteckt hat.
Glaube ich auch dran, hatten wir uns in Zürich auch mal überlegt, ob wir sowas machen wollen.
Ja.
Auch für Wohnungen, die zum Beispiel leer stehen, weil dann bald dann umgebaut wird. Mhm. Ob man da so Zwischennutzungskonzepte
machen. Einfach da so temporär möchte. Das zu machen. Ne?
Genau, aber das ist dann natürlich ein kleinteiliges Business. Ne?
Das ist nichts für uns. Also
für ihn ist es perfekt so, ne? Weil er ist so solo, so unterwegs, reist in die Welt irgendwie. Und
aber wir können damit, also das wäre...
Bis Anfang 30, irgendwie gerade gestartet.
Ja, ja. Keine also
keine echte Familie, ne?
Keine Verpflichtung.
Ja, also deswegen ist das für ihn so das perfekte Modell, so, ne?
Da passt das.
Dann halt auch zu bekommen und gleichzeitig so sein Wohnproblem überall zu lösen.
Und ja, genau. Und für uns ist das halt trotzdem spannend gewesen, weil das natürlich, obwohl so kleinteilig muss das gar nicht sein, weil du kannst das natürlich extrem gut skalieren, nicht? Also weil eigentlich ist es unendlich skalierbar. Ja? Wenn du irgendwie eine Möglichkeit finden würdest, das halt zu automatisieren, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen würde, das ist das Nächste. Ja. Aber das ist natürlich dann für euch, ihr könntet diese Apartments so einrichten, dass die halt auch ankommen, nicht? Mhm, das ist ja das große Problem, weil...
In der Schweiz gibt es eine Firma Le Bijou. Die machen das im High-End-Bereich. Die bieten dann für 10 Jahre an Luxuswohnungen, die leer stehen. Und haben dann auch eben effiziente Möblierungskonzepte, wo jetzt auch viel Eigenproduktion machen. Aber auch eben gute Kontakte zu den Möbelfirmen haben, die sich über Jahre aufgebaut haben, haben dann so jetzt ihr Portfolio aufgesetzt und werben auch Gelder ein. Also das ist schon auch eine, die rühren dann schon mit dem größeren Löffel an.
In Berlin ist das alles.
Kann ich dir mal zeigen. Le Bijou.
Ja.
Online gleich.
Ja, wunderbar. Wie wird das geschrieben? Schreib mir das ruhig auf. Das ist.
Das ist nämlich, bei Bijou gibt es nämlich viel. Ich glaube, ich hole mir meinen Computer raus, den habe ich zumindest mitgebracht. Da finde ich die auch. Und die haben da auch so irgendwie mal der Ex oder der Ex-CEO von eBay oder Gründer und so Leute waren mal da. Und die machen eigentlich möblierte Wohnungen und vermarkten die als Alternative zu Luxushotel. Nur mal als Beispiel. Ja. Das Konzept wird jetzt, glaube ich, nicht überall funktionieren. Wir arbeiten zusammen mit Sweet 030. Das wäre auch nochmal ein spannender Ansprechpartner für euch. Dem Kolja Stegemann. Von dem haben wir auch das Büro gerade angemietet. Der macht, kennst du Sweet 030? Der macht auch ganz hübsch. Dann zeigt dir mal diese beiden Konzepte. Die sind allerdings wirklich eher im Luxury-Segment. Also wir machen nicht nur Luxury, das ist ganz wichtig. Wir machen eben auch Studentenwohnungen, haben wir schon Konzepte gemacht, Studentenhotels. Ich finde eben cool, zum Beispiel Soku, TSH, PSH, das Student Hotel.
Ey, bin ich überhaupt nicht im Thema, merke ich gerade.
Das sind alles sehr, sehr coole Konzepte. Und
können wir vielleicht nochmal ansprechen, ne?
Was auf jeden Fall.
Irgendwie unterwegs ist, wird natürlich auch alles interessiert.
Ja, weil das ist das, was sich halt gerade auch verändert am Markt. Ja, also dass sowas halt auf den Markt drängt. Das war vor 10 Jahren, wäre da halt nicht mehr jemand auf die Idee gekommen. Ja, hier, gerade in Berlin nicht.
Also ich finde es aus meiner Perspektive gerade interessant, weil jetzt der Agenturmarkt sich extrem, extrem bewegt gerade. Also das, was jetzt stattfindet bei meinem Segment, ist jetzt gerade, es findet eine Konzentration auf Berlin statt. Also Berlin wird gerade so die Hauptstadt, das Detroit für Automobilmarketing. Und das hast du eben immediat gemerkt im Markt. Ne? In dem Moment, wo die Schlagzeile rauskam, Agentur XY, der Etat kommt in die Stadt, kamen sofort Anrufe, ich brauche eine Bleibe bis März, April, all diese Dinge. Ja? So, und irgendwie dieser Faktor Wohnen ist für viele Leute, und jetzt nicht nur irgendwie Bastian Barami, irgendwie, der jetzt Anfang 30 ist, sondern das sind ja Jungs, die verdienen ordentlich Geld und sind halt irgendwie unterwegs. So, ja? Ist das halt ein Problem, wofür sie gern einfach eine Rechnung am Ende des Monats hätten. So, ne?
Ja.
So, das ist echt interessant. So, das verändert sich gerade so ein bisschen, ne? So, und die sind in der Situation, irgendwie, wenn der Etat weggeht, dann ja, dann ziehen sie halt in die nächste Stadt.
Dann
ziehen sie um. Und dann geht's los.
Wollt ihr noch einen Kaffee? Ein Cappuccino oder so?
Ich bin happy.
Habt ihr einen Gastzugang? Irgendwie tut's ja gerade nicht, oder?
Ja.
Cappuccino mit dem Gast, oder? Naja, und dann gucke ich nochmal, vielleicht braucht er dann noch eine Sekunde.
What do you fancy love?
Ja.
Nee, ja, ich komme gar nicht so weit. Jetzt vielleicht hoppt er nicht, findet er es.
Ich hätte gerne noch ein Cappuccino.
Ja.
Danke. Wo sind wir ausgestiegen, dass wir wieder ordentlich einsteigen?
Wir waren ausgestiegen bei der Vorstellung von Upscale.
Genau.
Ganz kurz
abgekürzt. Ich kann es sonst kürzer machen. Also wenn ihr meint, das war jetzt gerade zu verwirrend, dass er zu viel abspringt.
Das war alles okay. Also, nee, da springt keiner ab. Das ist, Podcast-Hörer sind sehr geduldig. Meistens wird es gehört.
Lieber authentisch.
Genau. Und also das merkst du vielleicht auch,
das kann auch klappern oder so. Das ist uns alles total egal. Das ist hier keine high-end produzierte Sendung, sondern das soll möglichst authentisch rüberkommen. Okay. Also nicht nur wir, sondern auch die Leute, die wir halt interviewen, die sollen möglichst authentisch rüberkommen.
Okay. Gut, wenn ich das weg, zeige ich euch nachher.
Ja, genau, könntest du uns sagen. Dann, genau, dann steigen wir bei Upscale wieder ein. Ja,
kurzer Cut. Okay. Wiedereinstieg.
Genau.
Für mich, damit ich es auch finde.
Damit du es auch findest, genau. Ja.
So, also das letzte hatten wir, glaube ich, gesagt, irgendwie, okay, dann die kurze Geschichte von Upscale und jetzt haben wir irgendwie auch Büros und du suchst auch einen Geschäftsführer für hier. Das waren so die letzten Punkte, die ich jetzt noch im Kopf hatte.
Genau, also wir haben mehrere Stellenausschreibungen, kurzer Werbeblock. Also wir suchen auch einen Sales-Mitarbeiter, der das Immobiliensegment kennt, der auch Architektur versteht und auch verkaufen möchte. Ja.
Und was soll der verkaufen?
Designkonzepte. Also unser Ansatz ist momentan jetzt vom Target-Customer sind es entweder Immobilienfirmen, da hatten wir vorhin kurz dazu gesprochen, wo wir auch schon gute Kontakte haben, aber natürlich muss man da auch die Follow-ups machen und da sind wir natürlich nicht die Ersten am Markt. Und daneben haben wir jetzt mit den ersten Konzepten gestartet für gut finanzierte Startups, möchte ich mal formulieren. Also Startups, die auch willens sind, ein bisschen ein Budget auszugeben für ein Möblierungskonzept, wo die Mitarbeiter in einem schönen Umfeld arbeiten, weil sie eben gute Mitarbeiter schätzen und auch halten möchten. Mhm. Ja, oder auch neue Mitarbeiter suchen, wo dann eben auch immer wichtiger wird, einen Instagram-ready Workspace zu haben.
Das ist vielleicht der Punkt, wo ich super gerne einsteigen würde, weil das auch etwas ist, was mich persönlich sehr interessiert. Wie wichtig ist das heutzutage, dass das Büro, ich sag mal, neu cool ist, dass die Leute sich da wohlfühlen. Ist das nur ein Trend oder ist das etwas Nachhaltiges, dass diese Spaces, wo die Leute arbeiten, sich verändern und sich verändern müssen? Also ich sag jetzt mal Stichwort Coworking etc.
Ja, ich glaube, das hat jetzt verschiedene Gründe, warum sich es verändert hat oder verändern wird noch weiterhin. Also glaube ich zu sagen, dass in Berlin Mitte oder nicht in Berlin Mitte, in Berlin generell oder grundsätzlich in Deutschland aufgrund der wirtschaftlichen Lage, gerade bei Technikaffinen oder in digitalen Bereichen gute Mitarbeiter sehr stark gesucht sind. Mhm. Also Personen, die wissen, wie man ein skalierbares Startup aufbaut, die sind gesucht und dann auch also Developer zum Beispiel oder auch eben Personen, die Erfahrung in diesem Bereich haben, sind einfach, weil es so viele neue Geschäftskonzepte gibt und auch erfolgreichere Geschäftskonzepte als vielleicht noch vor Jahren, sind sehr gesucht und diese Talente wollen akquiriert werden, wollen belohnt werden und motiviert werden. Das ist die eine Idee oder die eine Stoßrichtung, würde ich sagen. Dann hat man verstanden, glaube ich, dass es so die klassisches Großbaumbüro, das hat auch sehr viele Nachteile, dass es also etwas durchdachtere, flexiblere Konzepte geben muss, Flexspaces, Multispaces mit der Lounge-Area, mit Einzelarbeitsplätzen, mit Rückzugsräumlichkeiten. Ja. Das sind, glaube ich, die Konzepte der Zukunft. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist manchmal das Zweite, dass man damit auch adaptiert, ein agiles Umfeld schafft, um auch zu wachsen als Firma oder auch dem Bedarf anzupassen. Vielleicht am Anfang hat man noch einen Coworking-Space, den man vermietet, den man dann übernimmt, ja, für die eigenen Mitarbeiter. Solche Konzepte sehe ich sehr viel. Und das Dritte ist einfach, natürlich ist man heute viel mehr im Wettbewerb zu Homeoffice. Mhm. Die Mitarbeiter können auch bequem von zu Hause an Telcos teilnehmen, at the comfort of your couch quasi. Ja. Okay. Können sich dort einwählen, können dort E-Mails schreiben, man ist überall mobil. Auch hier könnten wir jetzt problemlos im Café zu dritt arbeiten.
Komplett arbeiten.
Ja. Wir müssen nur den Laptop aufklappen und uns ans VoIP-Telefon anschließen und los geht's. Das, glaube ich, ist eben auch ein Grund dafür, warum das Büro nicht meilenweit entfernt sein dürfte vom eigenen Wohlfühl zu Hause, also dass sich auch immer mehr wohnliche Konzepte durchsetzen werden.
Wie ermittelt ihr das? Also nehmen dann die Firmen zu euch Kontakt auf und sagen, pass auf, wir brauchen ein neues Büro? Oder?
Also kommen die konkret mit dieser Problemstellung, ich will keine Mitarbeiter mehr?
Also wir arbeiten das gemeinsam, würde ich sagen, aber die Offenheit und auch, also A, sind es, sag ich mal, schon Unternehmer, die vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht haben mit anderen Bürowelten, mit anderen Mitarbeiter Strukturen, die auch genau wissen, wie so eine Firma wächst und worauf sie achten müssen, damit man nicht jedes halbe Jahr wieder umziehen muss. Und die Mieten steigen ja auch derzeit in Berlin. Also das möchte man sicherlich nicht, rein unternehmerisch. Und ich sehe einfach den Markt in den USA. Aber, wir waren jetzt gerade einen Monat in New York, haben uns da verschiedene Konzepte angeschaut. Das ist, glaube ich, ein auch sehr reifer Markt. Da denke ich immer noch, dass solche Großstädte immer noch ein, zwei Jahre voraus sind, häufig in manchen Themen. Und auch was Büroplanungen angeht. Und da versuche ich dann eben auch ajour zu sein zu den Entwicklungen. Gerade auch deswegen, weil ich ja nicht aus dem Bereich komme, muss ich da ein bisschen mehr arbeiten und ein bisschen
schauen. Genau. Also da gibt es ja so Platzhirsche am Markt wie WeWork zum Beispiel. Die bieten ja, das ist ja mittlerweile eine reine Büroindustrie. Also zwar mit einem super fancy Konzept, also das wirklich auch funktioniert und im Hintergrund putzt sich gerade jemand die Nase. Ja. Gut. Ist das ein Punkt, wo ich sag mal, das normale Büro ausstirbt, oder?
Also ich glaube, es wird immer mehr eine Durchmischung geben von Konzepten. Ich glaube auch große Unternehmen, ich sehe es in der Schweiz, da sprechen wir natürlich auch mit Firmen wie Swiss Life, wie UBS, mit Credit Suisse, also die früher allein aufgrund ihrer Compliance gar nicht irgendwo andere Konzepte anschauen durften. Die durften nur alle Unterlagen, alle Informationen im Haus haben, weil die sehr stark reguliert werden,
klar,
solche Industrien. Aber auch da ändert es sich. Ja? Also auch die werden natürlich die Kundendaten immer im Haus halten müssen. Die werden jetzt nicht komplett in den WeWork umziehen. Jetzt bei diesem Extrembeispiel gibt es aber trotzdem das Bedürfnis solcher Firmen, genauso wie hier in Berlin, kleinere Mitgliedschaften oder auch größere Mitgliedschaften bei eben WeWork Konzepten oder bei hier in Berlin gibt es Factory, ist ein großes Coworking Space, sich dort anzumieten, um auch mehr im Austausch zu sein. Ja?
Und mit dem Austausch Factory zu sein. Hatten wir den Gregor Gebhardt, den, ja, weiß nicht, ob du den auch kennst.
The Factory?
Ja. Nee, Factory. Fans Factory ist was
anderes. Ach so, okay.
Also die Factory unten an der. Ich meine die von dem Udo Schlömer, ja.
Ach so, okay.
Ja, weil das war ein Konzept, was eben Nanya Chairs ja auch gemacht hat, wo wir ja mit den Designern auch. Eben heute dann dieses Know-how dann auch übernommen haben zum Thema Nine and Shares. Das war eins ihrer Projekte.
Ach, okay. Und, ja,
und deswegen fühlen wir uns eben auch bei Coworking Spaces sehr wohl, weil wir dort eben sehr viel Know-how haben.
Okay, also ihr geht dann wirklich auch rein in die Coworking Spaces und fangt die an dann zu individualisieren für die Firmen?
Also nach meiner Beurteilung ist es ein Wahnsinnswachstumsmarkt. Also ich kann es nur sagen, in der Schweiz sind wir nicht mal bei wahrscheinlich 10 Basispunkten vom Gesamtmarktbüro, also weniger als 0,5%, ja, was so Studien sagen. Ich glaube, in England und in den USA sind wir so im Bereich 4-5%
okay,
vom Gesamtbüromarkt, dass wir jetzt schon angestiegen sind. Und das wird auch in den Zentralen, glaube ich, also in so Städten wie New York ist dann, glaube ich, fast noch mehr. Und das wird immer mehr kommen. Ja. Und was wir dort machen ist, zu deiner Frage, was wir mit Coworking Spaces machen. Also wir haben zum Beispiel einen Women Coworking Space ausgestattet und da auch im Marketing mitgeholfen. Für Website, Broschüren, Stationery, also diese Dinge, Mockups. Und haben das einfach als gesamtheitliches Konzept mitentwickelt mit der Eigentümerin, die dann in den Space einen Coworking Space etabliert hat. In einem sehr schönen Gebäude gegenüber von Google. Google ist Europazentrale oder eine, glaube ich, neben Dublin ist ja in Zürich. Das ist ein großer Standort für Google. Und da sind wir genau in diesem Segment gewesen. Millennials und die Unternehmerin, die das gemacht hat, dessen Mann arbeitet auch bei Google. Also viele Frauen sind wahrscheinlich dann dort Mitglied geworden in diesem Coworking Space, während dann die Männer in einem sehr sicherheitsorientierten Büro von Google arbeiten.
Also das war wirklich komplett spezialisiert auf Frauen?
Genau. Also das gibt es auch in New York, auch da. The Wing zum Beispiel, das ist, glaube ich, mittlerweile fast eine Milliarde, also ist ein klassischer Unicorn. Da gibt es noch zwei andere Konzepte, die sehr, sehr erfolgreich sind.
Coworking Space komplett nur für Frauen?
Nur für Frauen, mit der These, wie bei anderen Dingen, Yoga oder auch Frauensauna, dass sich eben Frauen dort irgendwo entspannter und auch konzentrierter dann bewegen können. nicht gestört werden von den netten Menschen, den netten Männern drumherum, die, ja, oder auch, dass man eben sagt,
ist dann nicht so Energien, aufgeladen, die Atmosphäre, ja.
Das ist, vielleicht, ja. Ich bin ja keine Frau, ich kann es nicht beurteilen, aber das, was ich höre oder sehe.
Aber das finde ich, das finde ich schon sehr cool. Also das habe ich auch das erste Mal
gehört,
dass es dafür einen Markt gibt, ja. Also das ist so viel.
Der in der großen Dimension unterwegs ist,
ja. Ja, dass es auch so viele Selbstständige oder, ich sag jetzt mal, Frauen gibt, die halt in solchen Business halt unterwegs sind, was einem Coworking Space halt auch braucht, ja. Das ist, da sieht man, dass sich das halt immer mehr auch angleicht und so dieser klassische einsame Wolf, so der Prototyp, ja, des Selbstständigen oder des Managers, dass der vielleicht dann doch so langsam ausstirbt und der eine gleichwertige Partnerin kriegt. Sehr schön. Arbeit ganz spannend. Was mich viel mehr interessiert, ist Thema Wohnen. Mhm. Also was macht ihr in dem Bereich? Mhm. Wo siehst du da vielleicht auch Entwicklungen, die in der Zukunft oder die man jetzt noch gar nicht so sieht, die uns aber in der Zukunft viel mehr begleiten werden?
Also Co-Living ist natürlich ein großer.
Genau, Co-Living vielleicht als Stichwort.
Großer Stichpunkt.
Genau, also du sprachst von WeWork. Wir haben uns auch die Spaces angeguckt in New York. WeLive, das ist ja das Pendant. Mhm. Hier in Berlin gibt es jetzt gerade ein großes Funding für Medici Living, die mit dem Produkt The Quarters sehr in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind.
Ist das, ich muss einfach nachfragen, weil ich selber kenne es auch nicht und viele unserer Hörer werden es auch nicht kennen. Medici, ist das eine eigene, ist das eine Brand, ist das eine Firma?
Das ist eine Firma und auch eine Brand, aber die haben noch eine Zweitbrand, eine Untermarke, die heißt dann The Quarters. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel für einen, weil du vorhin WeWork sagtest, für ein Konzept, was jetzt sehr viel Zuspruch bekommen hat von Investoren. Die haben jetzt gerade vor einigen Wochen ein Funding von 1 Milliarde erhalten, hier in Deutschland, nur um mal zu sehen, wie andere Marktteilnehmer das Potenzial dort einschätzen. Die werden 1 Milliarde dort jetzt, für 1 Milliarde werden die jetzt diese Mikro-Apartments mit großen Gemeinschaftsräumlichkeiten, also eben mit einer Lobby, mit einem Café, mit dem Fitnessbereich werden dann dort aufsetzen. Ähnlich, sage ich mal, so vom Typus her, denke ich mal, wie ein Studentenwohnheim, der traditionelle Radio- oder Podcast-Hörer, der kennt eben die klassischen Wohnheime noch früher, betrieben von den Körperschaften und Studentenwerken häufig. Da gab es aber, ich glaube, der Unterschied ist, die Zimmer sind jetzt vom Grundriss vielleicht noch ähnliche. Heute sehen vielleicht noch ein bisschen moderner aus, sind ein bisschen aufgehübscht, sind einfach cooler. Mhm. Ja, vielleicht auch besser, weil das natürlich jetzt auch Private machen, die da eben auch vielleicht noch ein bisschen, sag ich mal, die extra Meile gegangen sind. Aber was, glaube ich, ein großer Unterschied ist zu den Studentenwohnheimen, früher ist man dort einfach hingegangen, hat dort geschlafen. Und heute kann man da auch arbeiten, leben, sich austauschen, gemeinsam Sport machen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Also die schaffen wie so einen eigenen Kosmos im Prinzip, wo du...
Das Living kommt da rein, ne?
Genau.
Genau. Ja, so work hard, play hard oder work, play, live. Das sind so Branding-Stichworte, die man in diesen Konzepten häufig sieht, wo wir auch halt häufig unterstützen und auch einige Konzepte gemacht haben für Projektentwickler. Könnt ihr nachher auch mal zeigen. Und das ist so jetzt die neue Idee, glaube ich, ist zu verstehen, das ist auch ein Investmentthema. Die Millennials von heute ticken anders als die Studenten von 20, 30 Jahren.
Als wir, ja. Genau.
Uns war vielleicht noch ein eigenes Auto wichtig.
Total, ja.
Ja, das erste Auto, das war noch was Schönes. Ja. Das hat Papa noch mal selbst für gespart oder hat ein großes Geschenk bekommen vom Papa. Und die Jugendlichen heute, die wollen gar nicht diese Verpflichtung eingehen. Da gibt es Car2Go, da gibt es DriveNow, da gibt es irgendwie
Scooter. Ich sehe es an meinen Jungs, also die sind 18 und 20. Das Thema Auto ist kein Thema. Das ist denen völlig egal. Die schauen lieber, wo sie als nächstes hinfahren können oder wie sich die Welt angucken. Und ich habe noch vom Porsche, also ich habe mir nie einen Porsche gekauft, ich werde mir aber auch wahrscheinlich nie einen kaufen, aber ich habe immer davon geträumt, so als junger Mann, ja, ich wollte immer mal einen Porsche fahren und so, und das ist heute in der Generation, ist das weg, das interessiert die nicht mehr. Also da sind völlig andere Dinge halt an erste Stelle getreten,
ja, ich was glaub, ich irgendwie cool finde. Man kann zusammenfassen, absolut, also im Englischen Experience oder die Erfahrung, das Erleben und das auch das Teilen, also deswegen glaube ich, ist auch Instagram so erfolgreich, dass man irgendwo Erfahrungen macht, Erlebnisse macht und die auch teilt mit seinem Freundeskreis, Facebook, Instagram. Es geht also eher darum, was man erlebt und nicht so sehr, was man besitzt, um das zusammenzufassen. Und da das hatte mit vielen, oder auch das jetzt eine Ebene erleben, aber auch, dass man irgendwie anders isst, dass man sich gesünder ernährt, dass Sport wichtiger wird, dass das Reisen, also dass man mobiler ist, also die ganze Mobilität ist ein großes Thema. Und da müssten sich dann eben auch Architektur und auch Wohnkonzepte daran messen lassen.
Ja, die müssen sich halt einfach anpassen. Ja. Wie muss ich mir so ein Apartment, wie so ein Mikro-Apartment vorstellen? Ist das wirklich so, dass ich da nur einen Schlafplatz, ich sag jetzt mal, gibt es ein Gemeinschaftsbad oder ist das ein richtig vollständiges Apartment mit eigener Küche?
Wie groß
ist das? Ja, oder wie groß ist so ein, wie weit werden die auch ausgestattet?
Also da hängt es so ein bisschen von dem Geschäftsansatz und von der Einschätzung des Eigentümers ab, mit welchem Konzept er die höchste Auslastung erfährt. Und das, glaube ich, was den Businessplan angeht, für den Investor immer am wichtigsten. Auslastung plus natürlich Preispunkt.
Ja? Klar.
Also günstig bauen, für teuer vermieten, das ist immer herzlich willkommen.
Jetzt von der, aus das Investoren funktioniert aber nicht so gut wie nie. Ja.
Genau, aber es ist dann nicht immer das Erfolgreichste. Ich glaube, da muss man irgendwie eine gute Mischung finden zwischen, was kostet so ein Apartment und was bietet es als Investor. Man muss vor allen Dingen erstmal den Kunden verstehen, glaube ich, was er wünscht. Also da gibt es ja auch viel Research, könnte ich jetzt mit euch teilen, das ist ein vollständiger Podcast. Ich glaube, so zusammengefasst kann man sagen, die Lage ist mir extrem wichtig, weil er eben mobil sein möchte und von da aus natürlich vieles erleben. Aber auch eine Planungssicherheit ist ihm wichtig. Also wenn man eben, also Zusatzkosten hasst der, das hat der Student von heute verstanden, hasst der Student von heute. Der hat am liebsten so Pauschalpakete, wo
genau,
Sport
so
und alles dabei ist. Und deswegen ist es auch schön, glaube ich, wenn man jetzt von der Ausstattung spricht, dass man eben zum Beispiel, dass der Student dann dort waschen kann, dass der Student dort Sport machen kann. Und das bieten ja auch viele, viele Konzepte an. Und das würde ich auch so machen. Und jetzt zum Grundriss und zu der Ausstattung, ja, also je nach Lage, also in einer guten Lage kann es auch mal kleiner sein. Ja, also ich denke mal, 18 Quadratmeter braucht der Mensch schon zum Leben, weil darunter wird es dann sehr, sehr, sehr kleinteilig. Aber wenn wir jetzt mal zwischen 18 und 25 Quadratmetern sprechen, dann sind das so die klassischen Studentenwohnungen, wo dann auch natürlich alles drin ist, jetzt ein Bett oder eben eine Schlafcouch, das auf jeden Fall, aber das, glaube ich, ist wichtig. Früher ist es allerdings schon auch, glaube ich, so gewesen, dass vieles um das Bett herum geplant wurde, auch in der Hospitality. Und heute ist es, glaube ich, eher so, dass man sagen kann, das Wohnzimmer, die Lobby, auch vielleicht so ein bisschen die für Besuch, dass es immer weiter weggeht, nur vom Bett, dass das Bett nicht mehr so
das sehr. Dass es halt nicht mehr nur so einen Hotelcharakter kriegt, sondern dass das halt wirklich also wie so eine kleine, in sich funktionierende Wohnung ist,
wo man auch schlafen kann. Genau. Das würde ich so als großen Trend sehen. Und klar hat es dann da eine Nasszelle, wie der Schweizer sagt, oder ein Bad drin und auch noch eine kleine Pantry-Küche. Das hat ja auch teilweise mit Regularien zu tun, ja? Also wohnwirtschaftliche Konzepte gegenüber gewerblicher Nutzung, ist das ein Hotelkonzept, also sprich steuerliche Gründe hat das ja auch manchmal.
Absolut, ja. Also wir untersuchen das auch gerade bei einem Projekt, überlegen sogar, ob wir auf Airbnb gehen, einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert, dann auch das gleich richtig schaffen, also keinen Wohnraum zweckentfremden, sondern gleich von vornherein so zu planen in einem Neubau. Was mich aber auch noch interessieren würde, wie wichtig ist Design in solchen Apartments? Also ist das okay, ich sag jetzt mal, kann ich da einfach zu Ikea fahren und kaufe da einen Schrank, ein Bett, einen Stuhl, einen Tisch, pack das da rein und dann geht das schon gut? Oder möchte die Klientel, die sowas anmietet, was Besonderes haben?
Also ich glaube, dass Design seinen Preis hat und ob man auch damit den höheren Preis erzielen kann, also gutes Design. Dass auch das Publikum von heute es schätzt. Also wenn ich mir anschaue, hier in Berlin als ein Beispiel, das habe ich gehört vom Gründer von 25 Hours, Also der
war ich gerade. Wunderbar.
Der ist, sehr schön. Der ist voll, ja, der ist Auslastung 90% und ich glaube im Durchschnittspreis wahrscheinlich um die 180 Euro das Zimmer. Ja, oder 160. Und wenn ich mir anschaue, das Waldorf Astoria, ist auch ein Luxushotel im Innenbaustandard viel, viel höher. Also die Bettenqualität und so, glaube ich, ich kann das nicht genau vergleichen, aber so gefühlt, der Ausbaustandard ist da auch sehr, sehr hoch im Waldorf Astoria und es hat wahrscheinlich nur eine Auslastung von 40-50% gefühlt.
Genau, also für alle Hörer nicht aus Berlin, die beiden Hotels sind quasi in Sichtweite.
Genau, also man kann einen Stein hinwerfen. Das ist wirklich, das ist...
Also die Lage ist die gleiche, aber das Konzept ist ein völlig anderes und da muss man sich fragen, warum ist das eine Konzept erfolgreicher als das andere? Und das Fanny Favre Hotel in verschiedensten Standorten, in Berlin, in München, in Zürich steht eben für...
In Wien war ich auch schon, wunderbar, Wien, super klasse.
Für modernes Design, für irgendwie verspieltes Design, für ein In-sich-Konzept, ob das jetzt ein Zirkus ist oder was die auch dann immer sich da einfallen lassen. Ja, und das ist sehr verspielt und das funktioniert anscheinend, also was die Auslastung angeht. Und ich jetzt persönlich fühle mich dort wohl, aber man darf natürlich auch nicht mal von sich auf andere schließen.
Ja, klar, es wird sicherlich den oder die Kunden geben, die nur ins Waldorf Astoria gehen. Was aber deutlich weniger werden, glaube ich, als die, die halt ins 25 Hours gehen. Also ich war jetzt letztes Jahr, am vorletzten Tag des Jahres, war ich noch für eine Nacht dort mit meiner Frau und es ist wirklich echt abgefahren. Es ist eine totale Wohnzimmeratmosphäre, das ganze Hotel atmet Gemütlichkeit und es ist alles ganz ungezwungen. Währenddessen so eine Lobby vom Waldorf Astoria.
Ja, ich glaube aber auch, was weißt du, so, ich meine, das 25 Hours ist halt einfach mehr Instagrammable. So, also ich habe mich auch erwischt, wie ich einfach ein Foto dann geschossen habe. Ne? Waldorf würde ich das nicht tun. So, das ist zu normal in dem Sinne. Ja. Es ist zwar High Class. Mhm. Und so, und absolut. Ich mag es total, auch wenn oft wenn ich die Bar nicht so mache.
Aber es ist auch sehr old-fashioned halt, nicht?
Ja, also vielleicht halt, ist es das so. Ne? Also wenn man da zum Beispiel im 25 aussteht und dann sind die Zimmernummern in Neon-Röhren gemacht.
Naja, wir müssen dieses Bild noch hochladen. Ja,
dann, ist das halt einfach.
Da kann man sich sein Geburtsdatum suchen und dann sich Twitter vorstellen,
genau. Absolut. Das haben wir auch gemacht. Ja, genau. Haben wir uns wirklich so mit Selfie, haben wir uns fotografiert. Die hatten auch noch ein Interview da, ein paar Tage vorher, deswegen bin ich dann auch erst da gelandet. Mit dem Roland Kampmeier, das strahlen wir jetzt auch demnächst aus. Und das ist super geil. Man hat einen tollen Blick und es ist echt ein super Konzept. Ja.
Also ich glaube, es lohnt sich immer für ein Konzept ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um ein gutes Design und gutes Marketing zu machen, weil eben das Produkt längerfristig erfolgreich auch hoffentlich sein wird, wenn man den Geschmack trifft und sich mehr Gedanken gemacht hat, als wenn man einfach lieblos bei IKEA günstig jetzt die Klassiker einkauft. Ja, weil das kann ja der Kunde theoretisch auch selbst machen.
Das kann auch alleine machen, ja. Wie wichtig ist, dass der Kunde seine persönlichen Sachen da unterbringt?
In solchen Microliving-Konzepten? Ja. Ich denke schon, dass das wichtig ist, aber die Sache ist ja auch in dem Trend der Einfachheit heute oder der Vereinfachung. Es gibt immer mehr auch so Artikel, reduziere deinen Haushalt auf 150 Teile, ja. Wird es dann da auch weniger.
Also dann muss ich bei meinem Haushalt, glaube ich, noch eine Null wegstreichen vorher. Ja,
genau. Das ist immer, okay. Ich glaube, die Lebenswelt ist auch ein bisschen anders.
Ja, mit drei Kindern ist das, hat man auch so
einen Faktor. Generell mit Kids, ne? Also, da würdest du aber auch nicht in 18 bis 20 Quadratmeter ziehen, wahrscheinlich.
Wird das darauf hinauslaufen? Ich sag mal, das geht ja alles in so eine Richtung, es heißt nicht umsonst digitaler Nomade. Ein Nomade ist jemand, der relativ alleine unterwegs ist. Ja, also ist auch Singular und keine Mehrzahl. Ja. Dass wir so die klassischen Konzepte, ich sag mal, ich heirate, was wir alle ja am Tisch gemacht haben, wir kriegen dann Kinder, ja, die haben wir auch alle bekommen, also nicht wir, unsere Frauen, haben uns dann ein Haus gesucht oder eine Eigentumswohnung. Mhm. Ist das tot in der Zukunft? Also ist die Generation, die nachwächst, da gar nicht mehr so richtig dran interessiert und sagt, so, pass mal auf, ich will eigentlich viel lieber durch die Welt reisen?
Also ich glaube, es ist nach wie vor so ein Altersding. So. Weil die Generation, die das jetzt lebt, ist irgendwo in den 30ern, ja?
Ja.
So. Ich bin gespannt, was passiert in 10 Jahren, wenn sie
50 ist das kommen. Neue 30, ja? Dann verschiebt sich das alles.
So. Also ich bin in deinem Alter, um das für die Leser nochmal klarzustellen, also 74 Jahrgang, aber
weil du bist ja deutlich älter. Da
hast du dich gut gehalten, ja. Aber zu deiner Frage, also ich glaube, es ist ein bisschen auch Hintergrund, was man von zu Hause vorgelebt bekommen hat, immer noch. Also es gibt natürlich auch konservativere Haushalte, wo wahrscheinlich das ich will nicht sagen, Jagdbesitz und Schloss vererbt wird. Das wird es wahrscheinlich dann an deiner anderen Persönlichkeit sein. Aber grundsätzlich, was du auch sagtest, Wang, mit dem mit dem, dass das Auto nicht mehr so wichtig ist, dass man was erleben möchte, dass man rumreist, flexibel ist. Ich glaube, das wird zumindest mehr da sein als früher. Ja, mehr da sein. Ich glaube auch, dass es auch zukünftig noch Eigentumswohnungen gibt, weil wenn man sich dann häuslich niederlässt mit Frau und mit Hund und mit Kindern, wird es dann auch vielleicht weniger sein. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, mehr sein, dass wenn man auch arbeitet, also ich bin jetzt heute zum Beispiel auch, natürlich habe ich im Hotel geschlafen, dass man einfach heute globaler seine beruflichen Dinge mit auch vielleicht seiner Neigung verbinden kann, so wie ich das auch tue oder versuche zu tun, und dann eben auch häufig auswärts schläft und dann diese Konzepte sucht. Ja, also diese Studentenwohnungen von heute, das sind ja häufig auch Studentenwohnungen / Young Professionals oder Microliving. Das heißt aber nicht, dass das was für Familien ist, sondern da wohnen dann eben die Berufstätigen, ob Mann oder Frau, während der Woche. Ja, und die Miet- oder die Eigentumswohnung ist dann also eher im Vordergrund am Wochenende, wobei man früher natürlich eben von A bis Z oder von Montags bis Sonntags in einer Wohnung war, weil man auch vielleicht nicht so viel gereist ist. Das ist da eher meine Beurteilung.
Vielleicht ein bisschen was zu eurer Firma noch.
Ja.
Wie groß ist euer Team? Wie viel seid ihr?
Wir haben also 7 Personen hier in Berlin übernommen, von eben aus der Insolvenz von Line & Shares. Übernommen heißt auch nochmal zu deiner Frage, ob wir die übernommen haben, die Firma. Nein, wir haben die Assets herausgekauft. Mhm. Wir hatten uns mit anderen Investoren auch überlegt, ob wir einen sogenannten Share-Deal machen. Haben aber dann davon Abstand genommen wegen Betriebsübergang und auch, weil wir das als von der Reputation her der Firma als zu schwierig gefunden hätten, diese Firma zu kaufen. Mhm. Mit allen Verbindlichkeiten auch da das Gefühl hatten, dass wir dann vielleicht auch mit zu viel Allverbindlichkeiten noch konfrontiert wären oder zumindest anfragen, weil wenn man vom Insolvenzverwalter kauft, dann hat man damit eigentlich nichts mehr zu tun. Man kauft man ja quasi mit einer sauberen Bilanz, aber im Arbeitsrecht eben nicht und in anderen Themen. Und deswegen haben wir dann eher gesagt, wir gründen eine neue Firma und haben auch da gesehen, dass die Brand Upscale intakt ist, auch mit einer Historie, mit einer erfolgreichen Historie aus Zürich heraus, uns eher als Expansion von einem etablierten, erfolgreichen Konzept aus Zürich gesehen, mit dem Fokus auf Büro. Wir machen auch Büro in der Schweiz, aber eben vielleicht heute 20-30%, bauen das aber auch gerade aus. Mhm. Da war es eben interessant, in so eine bürofokussierten Designagentur mit einer hohen Digitalität zu investieren und auch mit einer sehr hohen Tech-Affinität, also zum Produkt. Ja, wir haben da ja noch eine ganze Tech-Plattform mitgekauft.
Ah, okay. Also, das quasi alles ins digitale Zeitalter rein zu transferieren und mit allem, was dazugehört.
Ja, wir wollen eine Plattform aufbauen für Interior Designer. Mhm. Also sprich, wir haben eine Tech-Plattform gekauft, wo du aus dem Moodboard erstmal ein Moodboard erstellen kannst, aus den Möbelteilen und Produkten, die wir angebunden haben an unsere Partner, an unsere Möbelpartner. Ah. Und da kann sehr effizient der Kunde Moodboards erstellen, aber auch Grundrisse möbelieren mit einem angeschlossenen Programm und dann direkt die Produktinformationen, die SKUs, dann an die für Offerten und für die Bestellung an die Möbelhändler versenden, sodass wir sehr effizient durch den Prozess kommen.
Wie weit geht das? Visualisiert ihr dann auch?
Ja.
Also das heißt, ich stelle es mir mal vor, gab es früher bei IKEA das auch so ganz einfach, dass man dann halt da sowas zusammenklicken konnte und dann hatte man so ungefähr eine Vorstellung, wie das aussieht. Ist das mittlerweile ein bisschen weiter? Oder?
Ja. Also da würde ich jetzt mal unterscheiden, ganz kurz. Am einfachsten ist es wahrscheinlich bei Büros. Mhm. Bei Büros kommen häufig entweder die so quasi die Office Managerin zu uns oder der Gründer, ist ganz unterschiedlich, wer das zu seinem Projekt macht, ein Büro einzurichten. Die kommen entweder über einen Style-Quiz zu uns. Du kannst bei uns, ähnlich wie Outfittery, kannst du Fotos anklicken, was du für einen Style magst,
Im
Büro oder auch eben im Privatbereich. Und dann lädst du auch direkt deinen Grundriss dort hoch in diesem Fragebogen und den konvertieren wir über Nacht in eine virtuelle Welt, in einen 3D-Rundgang, wo du selbst mit deiner 3D-Brille, mit deinem iPhone oder iPad durchlaufen kannst.
Also ihr nutzt dann richtig VR und ich kann mir dann quasi jetzt schon...
Cardboard oder also richtig zum Aufsetzen
Cardboard
oder
so. Cardboard habe ich dabei. Ja. Da kannst du dein
iPhone Handy reinschieben tun, und genau. Dann...
Oder eben auch auf dem iPhone einfach so schauen.
Ja, so scrollen. So, ne? Also.
Genau, oder eben auch auf dem Desktop. Und das ist, sag ich mal, also wir haben eigentlich jetzt, was die Digitalität angeht, haben wir verschiedene Schritte. Also so quasi how it works für den Bürokunden. Der kommt zu uns auf unsere Internetseite, sieht dieses Style-Quiz, macht die Fotos, die er mag, als Arbeitsplatz, als Lobby, als Kantine, welche Styles dann schicken wir ihm, ob er der Minimal-Typ ist oder mehr der Trendy-Startup oder mehr der Comfortable Italian Guy. Ja, so ein bisschen, ob er jetzt eher so, also ich könnte jetzt die Möbelmarken dahinter sagen, ja, aber jetzt zu viel Werbung will ich jetzt auch nicht machen. Und dann konvertieren wir ihm, dann sagt er uns noch, wie viele Arbeitsplätze er hat und wie viel Quadratmeter er ausstatten möchte. Darauf angesetzt können wir ihm schon direkt eine Offerte schicken. Mhm. Ja, und wie viele Bereiche vor allen Dingen, also wie viele Designbereiche, weil wir haben die Prozesse so standardisiert, dass er dann direkt auch eine Offerte kriegt. Und für den Style, also früher ist man eben mit dem Kunden durch die Einrichtungsläden gegangen und hat ihm gezeigt, was es so gibt. Und heute scheren die Kunden ihre Pinterest-Profile mit uns oder schicken uns über WhatsApp Fotos oder machen eben diesen Style-Quiz. So, und wenn wir das dann haben, dann und auch diesen Grundriss haben, dann digitalisieren wir seinen Grundriss in einem 3D-Programm. Mhm. Dann gehen wir gemeinsam mit dem Kunden am nächsten Tag mit durch, also telefonisch oder per Videokonferenz oder auch mit einem persönlichen Meeting durch seinen Raum. Häufig kann er den auch noch gar nicht beziehen, weil er ja nur vom Makler den Grundriss erhalten hat. Und dann fühlt er sich schon viel mehr auch verstanden, was jetzt Proportionen angeht und kann sich auch viel mehr vorstellen. Das ist der Vorteil bei uns.
Das ist ja
abgesprochen. Wie stellen Sie den Grundriss zur Verfügung? Ich meine, das ist ja nicht standardisiert im Datensinne. So, ne? Also,
was zur Verfügung?
Wie ich einen solchen Grundriss zum Beispiel euch dann zur Verfügung stellen würde. Ja, Grundriss, lade ich dann so ein PDF hoch, genau, oder genau. Faxe ich euch das?
Nein. Das kann ich dir gleich zeigen. Du gehst bei uns upscalespaces.com, gehst auf die Internetseite, dann stellst du oben einen rechten Klick, CTA, Call to Action, Style Quiz, und da kannst du das dann direkt hochladen in diesen Style Quiz hinein.
Okay.
Das ist ein Fragebogen. Das sind sehr effizient, 5 oder 10 Fragen. Ja. Dauert irgendwie 1 oder 2 Minuten, weil wir natürlich nicht wollen, dass die Leute uns wieder verlassen, wenn sie ja schon auf unserer Internetseite sind.
Also es muss alles möglichst effizient und mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne da sein. Aber trotzdem halt genug Informationen, dass ihr halt was...
Und persönlich, ganz
genau,
wichtig.
Das halt persönlich.
Es sind auch keine Standardkonzepte, die wir verkaufen, sondern wir digitalisieren einfach den Kommunikationsweg zum Kunden und den ganzen Prozess. Aber die Konzepte, die wir erstellen, das ist ganz wichtig zu sagen, die sind alle individuell auf den Kunden.
Ah, okay. Ja, also die kommen nicht aus dem Rechner, sondern da setzt sich wirklich jemand hin und arbeitet es dann raus.
Also der Grundriss über Nacht, der kommt erstmal vorgefertigt aus dem Rechner, aber den verändern wir schon relativ zügig, dass wir auch dann aufgrund des Fragebogens seinen Stil adaptieren. Und dann, je nach Projekt, wird auch ein persönliches Treffen stattfinden. Ja? Man muss sich auch dann den Ort vor Ort anschauen. Aber
ich meine jetzt gar nicht, dass ihr da hingeht, sondern es setzt sich keine Maschine hin und würfelt das aus.
Doch,
das
auch erstmal.
Auch erstmal, ja.
Also im Style-Quiz haben wir Algorithmen dahinter.
Das funktioniert, das war jetzt gar nicht jetzt abwertend gemeint, sondern ganz im Gegenteil eher so leicht fasziniert, weil wir kriegen ja mit, wie KI diese ganzen Prozesse halt, also wo früher jemand in die Luft geschaut hat, ja, oder auf den Stift gekaut und sich was überlegt hat, das macht halt heute in vielen Bereichen einfach die KI und mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, ja.
Also wir haben die Fotos so ausgewählt, dass wir wirklich auch den Stil erkennen können von jemandem. Sicherlich besser, als wenn man mit ihnen in den Laden geht, weil das auch etwas, sag ich mal, reduziertere Fotos sind. Und da kriegen wir auf jeden Fall mal einen Vorgeschmack. Und wir schauen uns natürlich dann schon auch an, wie hat er vorher gewohnt, wie wohnt er vielleicht auch persönlich, wie ist er gekleidet. Also da spielt ja alles mit in den Stil hinein. Und dann nehmen wir natürlich auch die Brand-Guidelines vom Kunden mit dazu und gucken, was möchte er jetzt im Büro. Man muss immer differenzieren zwischen Privatkunde und Bürokunde, aber im Büro möchte er ja auch eine Welt kreieren, die das Unternehmen reflektiert. Und in der Wohnung ist es natürlich eher sein Stil, wo er sich wohlfühlen muss.
Ja. Aber das funktioniert auch mit Wohnen bei euch? Also
fürs Büro und im Residential-Bereich, also für Privatpersonen, haben wir einen anderen Style-Quiz. Und da ist das gleiche Konzept, dass die Personen eben ihren Grundriss oder ihr Immobilienexposé mit Grundriss hochladen. Und da können wir also sehr effizient schon den ersten Anruf machen.
Krass.
Ja, also da haben wir eigentlich schon, wir sind dann einfach schon weiter im Prozess. Ja, häufig hat der Privatkunde den Interieurdesigner dann irgendwo über eine Empfehlung bekommen. Dann haben die sich erstmal kennengelernt, haben erstmal eine Tasse Kaffee getrunken, haben erstmal so leicht vorsichtig gefragt, ja, was stellen Sie sich denn vor? Und häufig ist aber das, was der Kunde sagt, nicht das, was der Interior-Designer verstanden hat. Weil wenn der Kunde sagt, ich bin ein moderner Typ, ja, oder ich bin ein traditioneller Typ, kann das was ganz anderes bedeuten, als was sich der Architekt darunter vorstellt, was der Kunde meint, zu sein. Ja? Mhm. Wenn du meinst, was ich verstehe. Oder wenn ich 80% meiner Freunde frage, welche Möbelmarken magst du, sagen alle, kenne ich keine außer Ikea.
Absolut.
Die kennen dann vielleicht eben die Design-Klassiker, wenn sie sie sehen, aber genau, die wissen also jetzt
die
nicht,
vielleicht noch mal einen was Imshare rausfischen aus der anderen
können sie noch sehen, ja. Aber dann was jetzt Walter Knoll ist oder was jetzt irgendwie was jetzt irgendwo mit Meridiani oder Bibi Italia ist, das sehen sie sicherlich nicht, die Design-Klassiker oder auch Lampen.
Aber damit fällt ja auch der Besuch im Müllhaus quasi weg.
Es kommt drauf an, ja. Mit den Möbelhäusern kooperieren wir ja. Also um dann vielleicht nochmal auch einen Stuhlprobe zu sitzen oder auch ein Bettprobe zu liegen, bieten wir das natürlich dann
aber
auch
an. Aber ich kann theoretisch das alles komplett. Aber
es ist ja schon weiter dann hinten. Also die Entscheidung für, ich schaue mir diesen Stuhl an, ist schon gefallen. Was du ja meinst, ist, man geht ins Möbelhaus und guckt erstmal, was es da gibt.
Ja, und genau, muss sich erstmal damit auseinandersetzen, wie soll denn meine Wohnung aussehen? Das ist ja, also.
Man vertraut dem Interiordesigner insoweit, dass der Interiordesigner erstmal Möbel heraussucht. Zum Beispiel jetzt ein Sessel, der zum Style und auch zu den Proportionen der Wohnungen besser passt, als wenn der Kunde vielleicht einfach durchs Möbelhaus geht und meint, der würde auch gut passen hier, ne, Schätzchen. So.
Ja, und dann steht er zu Hause
und dann plötzlich
passt er doch nicht.
Und da geht die Tür nicht mehr auf, ja?
Ja, das ist
alles schon erlebt, ne?
Klassiker.
Ja, kennen wir alle.
Absolut.
Klassiker. Ja. Also vielleicht nicht so sehr mit dem Sessel, aber spätestens bei einem Tisch, wenn dann das Fenster nicht mehr aufgeht, weil der Tisch dann doch 10 cm höher war.
Weil er einfach ein bisschen zu hoch ist oder dann zu groß oder was weiß ich. Also da fallen mir tausend Sachen ein, die schief gehen können. Vor allem diese Horrorvorstellung für einen Mann, halt in so ein Möbelhaus zu gehen und sich das ganze Wochenende um die Ohren zu hauen, um zu schauen, ob welche Tischdecke und welche Stühle dann dazu passen. Also das ist sensationell, das finde ich sehr, sehr cool.
Und ich war auch erstaunt und deswegen sind wir auch expandiert, wie das angenommen wird, weil ich hätte auch gedacht, ich komme ja aus dem Banking, dass die wenigsten Kunden beim ersten Mal, obwohl die uns dann gar nicht kennen, diesen Fragebogen so schnell verstehen, dass sie ihn A zu Ende machen und dann auch direkt ihre Grundrisse tatsächlich hochladen, auch wenn wir jetzt diese Frage dahin stellen, weil ein Grundriss hat ja schon auch was Persönliches, weil dann steht auch manchmal da drauf, dass sie es eben gekauft haben, eine Lage, dann kann ich theoretisch als Interior-Designer mir auch überlegen, der hat vielleicht 1 Million oder 2 oder 3 dafür bezahlt. Also keiner gibt ja zum Beispiel gerne seine Vermögensauszüge heraus von der Bank. Also das kenne ich aus dem Banking, das hat immer 2-3 Termine gedauert, bis man dann überhaupt dann die Informationen dazu erhalten hat. Ja, gerade in Deutschland ist man da ja sehr diskret und auch in der Schweiz. Und Personen jetzt online heutzutage, auch nicht nur die jüngeren, auch ältere Generationen, die laden diese Grundrisse hoch, eben im Vertrauen. Natürlich gehen wir auch damit sorgsam um, aber dass eben der Nutzen im Vordergrund steht, dass die dann auch ein Konzept erhalten und auch eben davon profitieren können. Ja, und das finde ich schon klasse.
Cool.
Obwohl man sich nicht kennt, ja.
Das ist schon, ja, also meine, klar, man gibt das eigentlich das Intimste, also seine eigenen 4 Wände gibt man Preis, ja.
Ja.
Das ist
jemand, krass. Den man nicht kennt, der jetzt nur eine schöne Internetseite hat, ja.
Ja, das ist schon. Aber
man ist ja auch dort mit einem gewissen Purpose. Also ich bin ja dann bei dir auf der Seite.
Man sucht was, ja.
Suche ein gutes Interior Design. Wahrscheinlich im Wissen auch, dass ich selbst nicht kann.
Ja, das ist eigentlich das größte Problem, dass halt wirklich viele damit eigentlich total überfordert sind, aber dass man es auch einfach schön haben will zu Hause und sich dann halt professionell Hilfe zu holen, ja, das hat man vor 10 Jahren, wäre das undenkbar gewesen, also da hat das 1 Promille der Bevölkerung hat sich einen Interior Designer geleistet, der ihn dann für einen großen 6-stelligen Betrag dann die Bude eingerichtet hat, ja. Heute kann ich das, ich sag jetzt mal, auch einfach mit einem ganz normalen Einkommen machen und das ist in der Hinsicht schon ein Riesenfortschritt.
Ja. Genau, klasse. Einkommen als Unternehmen, aber auch eben als Privatperson.
Aber auch als Privatperson, ja. Und dass ihr beides anbietet, das wusste ich nicht. Ich kannte euch aus der Büroecke, habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt, aber das ist eine angenehme Überraschung, dass das im Wohnen genauso gut geht.
Also Wohnen machen wir hauptsächlich heute noch in der Schweiz, weil eben auch der Vorgänger jetzt in diesem Bereich eben nicht so viel Erfolg hatte. Im Bereich Wohnen in Deutschland waren wir da etwas vorsichtig, aber haben das Know-how eben in der Gruppe und haben auch schon eben Häuser hier in Deutschland eingerichtet.
Auch schon gemacht, okay.
Auch Häuser, da gibt es ja noch die Marke Upscale Escapes. Auch das bieten wir an.
Ach, und wie stattet ihr die dann? Also Ferienhäuser zum Weitervermieten oder Ferienhäuser für die Eigennutzung?
Beides. Ist ja beides. Eigentlich jetzt im Prinzip das Gleiche, dass halt vielleicht die Eigennutzung ein bisschen individueller ist und man bei der Fremdvermietung eben noch ein bisschen schauen muss auf die Belastbarkeit der Materialien. Absolut, und solchen Dingen. Aber da haben wir eben von Mallorca über Engadin eben jetzt auch schon einige Ferienhäuser ausgestattet und Wohnungen. Ja.
Falls ich irgendwann mal ein Ferienhaus habe,
Ja.
Weiß ich, wo ich hingehe.
Wenn das dann auch im Trend liegt.
Ja, ja, also es soll ja absolut im Trend liegen, jetzt hier in Brandenburg sich irgendwie so ein kleines, so eine kleine Wochenendhütte zu holen.
Ist und das,
ja, ja? Ja, ja, absolut. Also ich habe letztens einen anderen Podcast gehört, Hotel Matze, den ich ganz gern höre. Und
hiermit herzlich gegrüßt, Hotel Matze.
Ja, hiermit herzlich gegrüßt, den Kollegen. Und der hat Tom Schilling interviewt, ein super cooles Interview auch gewesen. Und da ging es halt, also der hat halt auch irgendwo in Brandenburg oder MacPom halt so eine kleine Ferienhütte. Und er meinte halt, das haben wahnsinnig viele halt. Gerade die halt in Mitte wohnen, ziehen halt am Wochenende raus. Ja. Gut, aber das nur ein ganz kurzer Exkurs. Ja, wir sind so ein bisschen, ich muss ein bisschen, ja. Ich bin ja der Timekeeper bei uns, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, genau, wir sind schon wieder dabei zu überziehen. Ja. Kommen wir jetzt zum Schluss, was war immer, was uns ganz doll am Herzen liegt, ein paar persönliche Dinge einfach noch zu dir. Mhm. Wir fragen diese Frage, die jeder fragt, die aber ich kann sie auch fast nicht mehr hören, aber sie ist meiner Meinung nach trotzdem sehr wichtig.
Ich mag's.
Was du magst sie total, genau. Was ist wohl dein Antrieb? Was machst du oder warum machst du das gerne? Das
Also ich arbeite gerne, aber was ist der Antrieb fürs Arbeiten? Also es ist eine Mischung natürlich aus Selbstverwirklichung. Spaß am Unternehmer sein, auch vielleicht am unternehmerischen Risiko, so ein bisschen auch der Kick natürlich. Jetzt, ich habe ja verschiedene Themen, von eben Investitionen im Bereich Food bin ich auch unterwegs oder war ich unterwegs oder bin noch beteiligt, aber nicht mehr so operativ und habe jetzt eben auch sehr viel Zeit in das Thema Upscale gesteckt und da ist es natürlich eben auch am meisten das Thema Design, das Thema schöne Dinge mit schönen Dingen zu tun zu haben, auch anderen Menschen zu helfen, dass sie ein ähnliches Erlebnis haben und ich mag einfach auch, sag ich mal, so rein vom Gefühl die Immobilie. Also ich bin noch ein Mensch, der noch die Immobilie schätzt, auch ob man sie jetzt vermietet oder verkauft. Mhm. Aber eine Immobilie schön auszustatten, macht mir einfach Spaß. Ja. Und das hat natürlich dann viel auch mit schönen Möbeln zu tun oder mit angemessenen Möbeln.
Ja. Es sind doch einfach schöne Dinge, nicht? Ja, mit denen man sich umgibt und auch beschäftigt. Genau,
und ich sammle auch Kunst, also das ist jetzt nicht so dahergesagt, oder was heißt sammeln, also habe einige Kunstwerke schon früh gekauft und hatte auch Kunst als Leistungskurs früher, also das kommt jetzt nicht von gestern, sondern das hat jetzt irgendwie auch eine Historie bei mir.
Persönlich. Dann kommen wir ja gleich, eigentlich eine Frage, die wir ein bisschen später stellen, aber das passt, weil es ein wunderschöner Übergang ist. Wie wohnt Tom Kümmicke? Also was ist so, wohnst du, ist ein bisschen abgenutzter Begriff, Traumimmobilie, oder wohnst du schon in der Immobilie, wo du mal gesagt hast, ja, das hätte ich gern gehabt? Gerade wenn du so immobilienaffin bist.
Also wie wohnt der Ehemann einer Interiordesignerin? Ja. Wahrscheinlich ist er ähnlich wie beim Anwalt.
So wie sich das deine Ehefrau vorgestellt hat.
Nein, der Anwalt hat meistens auch kein Testament oder kein Gesellschaftsvertrag mit seinem Partner.
Ja.
Ja, also so ein bisschen ist es auch bei uns. Es ist eben nicht alles perfekt und es muss auch nicht perfekt sein. Es ist eine Mischung zwischen irgendwo vielleicht, natürlich haben wir gute Kontakte zu schönen Möbeln, von einigen Möbeln noch auch einigen Ikea-Restregalen, die glaube ich jeder hat. Ja. Und bei den Kindern muss es eben auch noch belastbarer sein und auch im Zweifel günstiger, weil es auch eine Austauschware ist, als vielleicht im Wohnzimmer. Aber klar, wir haben dort Objekte, die ich jetzt über die Jahre so gesammelt habe zu Hause. Und mir ist aber wichtig, dass ich da so einen Rückzugsraum habe. Also es ist sehr ruhig. Also den Stress der Stadt.
Haus oder Wohnung?
Wohnung, ja. Wohnung. Wir haben eine schöne Wohnung mit einem sehr schönen Zürichblick, also die Weite. In Zürich, die ist schön, aber ich gehe dann auch meistens eben am Wochenende zum Kaffee trinken und zum Zeitung lesen, dann eher ins Hotel, auch da in die Hotellobby und lese dann 3-4 Zeitungen. Also es ist jetzt nicht so sehr mehr das Wohnzimmer, sondern einfach die Ruhe und der Blick und auch das Zusammensein mit der Familie, was da im Vordergrund steht.
Okay, wie würde deine Traumimmobilie aussehen, wenn du sagen würdest, okay, Geld spielt keine Rolle, das ist, oder?
Also ich habe auch schon häufiger in Spanien gelebt, also in Madrid länger, ein halbes Jahr und mag auch Palma sehr gerne, aber auch diese spanischen Städte wie Sevilla und die ganze, sag ich mal, die ganzen südlichen sonnigen Orte, gerade wenn ich heute aus dem Fenster schaue. Also das ist sicherlich etwas. Andererseits bin ich auch
ein
begeisterter Skifahrer, also auch die Sonne vom Engadin, diese Weite dort ist auch sehr schön. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich eher mal mit der warmen Sonne anfangen und dann vielleicht noch irgendwo im Engadin so eine alte Bauern Bauernremise, so ein Bauernverschlag noch ein bisschen umbauen für ein Zimmer, das wäre auch schön.
Cool. Kommen wir zu einem Punkt, irgendwie Content-Tipps. Ne? Wir fragen die Frage immer sehr gerne. Wenn du jetzt einen jungen Menschen treffen würdest, Anfang 20, ja, welche drei Tipps würdest du ihm mit auf seinen jungen Weg geben?
Ja. Ich würde mal sagen, sei neugierig. Ja. Vernetze dich jetzt gar nicht so sehr, dass da die Kontakte im Vordergrund stehen, sondern einfach auch das interdisziplinäre Lernen von anderen. Das finde ich wichtig. Und motivier dich, steck Niederlagen ein und wenn irgendwo eine Tür aufgeht, geht immer noch wieder irgendwo ein Spalt woanders auf. Ja. Also ja. Optimismus ist, glaube ich, wichtig. Optimismus, Neugierde, das sind jetzt die Dinge, die jetzt als Charaktereigenschaften, glaube ich, sehr wichtig sind, die ich auch versuche, meinen Kindern zu lernen. Und ein bisschen auch mehr als jetzt vielleicht in der Schweiz, diese Yes-You-Can-Mentalität, dieser Optimismus. Also in der Schweiz wird eher alles ein bisschen auch ruhiger und unter dem Teppich gehalten.
Das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch bei uns in Deutschland so. Also da sind wir haben eher so den pessimistischen Weltblick, leider. Uns fehlt so dieses sonnige Gemüt im Herzen, aber das liegt wahrscheinlich wirklich doch einfach am Wetter. Ja, das sind schöne Tipps. Liest du? Also gibt es Bücher, wo du sagst, dass du...
Zu wenig leider, Sachbücher, also Peter Thiele oder Silicon Valley waren, glaube ich, die letzten beiden. Also Peter Thiel hier vom One to Zero gerade gelesen. Oder
das habe ich noch auf der Liste, das liegt bei mir schon.
Also solche Bücher lese ich gerade leider so ein bisschen auch, was heißt leider, eben auch beruflich veranlasst, um mich da auch ein bisschen, sag ich mal, auch da meine Augen zu öffnen. Wo wir eigentlich gerade
Hast
stehen.
Du da so ein Buch, wo du sagst, das hat mich besonders geprägt, das hat das mir besonders... Das
sollte jeder mal gelesen haben.
Genau, das sollte jeder mal gelesen haben, was du als Empfehlung geben kannst?
Also ich fand immer noch toll Das Parfum von...
Von Süßkind.
Von Süßkind. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Das hat mich irgendwie bewegt, weil das irgendwie so die Augen öffnet, auch für ganz neue Sinne, also auch diese Neugierde einem irgendwo vermittelt. Und ehrlicherweise habe ich, als ich jünger war, habe ich noch mehr gelesen, auch viel so Historienromane oder Säulen der Erde, Pfeiler der Macht von Ten Collett,
von Ken Follett,
auch so ein Klassiker. Also ich lese leider viel zu wenig, aber das sind sicherlich Bücher, die noch so ein bisschen mich geprägt haben oder die mir noch gut gefallen haben.
Packen wir auf die Liste.
Kein Interior-Design-Buch.
Ja, nein, gut. Aber da müsstest du, glaube ich, deine Frau fragen dann. Ja,
ich meine, Interior-Design ist ja auch irgendwie eher was Visuelles. Also da, glaube ich, muss man einfach auch auf die großen Messen gehen. Also kann man auch heutzutage YouTube... Also Mailand zum Beispiel ist jetzt der Salon des Mobiliers. Jetzt gerade die IMM in Köln ist jetzt nächste Woche der internationale Möbelmesse. Aber es gibt noch mehr. Also das sind sicherlich zwei wichtige.
Hast du eine Affinität zur Architektur?
Ja.
Ja, dann kommt letzte Frage für heute. Ja. Lieblingsbauwerk, Lieblingsarchitekt, hast du da was, wo du sagst, okay, das hat dich besonders...
Den Ort sollte man mal besucht haben?
Ja, also natürlich gibt es so...
Kann auch was ganz Einfaches sein, kann auch ein Privathaus sein oder so.
Also ich finde hier toll auf der Auguststraße, finde ich toll hier das jüdische... Die jüdische Mädchenschule.
Ja,
als kleine Berliner Empfehlung, da hat sie auch einige Galerien drin
und
auch
eine
tolle Dachterrasse und auch schöne Restaurants. Das ist architektonisch einfach irgendwo schön entwickelt.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Mix ist. Das ist so wie, weiß ich nicht, so Anklänge Bauhaus meets Art Deco meets irgendwas noch. Ja. Das ist wirklich, ich werde mich mal geschichtlich ein bisschen auseinandersetzen und das dann vielleicht mal in die Shownotes reinlinken. Ich finde es auch sensationell schön. Ja. Auch innen drin sieht es besonders cool aus.
Ja. Ansonsten Frank Lloyd finde ich cool, Frank Lloyd Wright. Ich finde aber auch, Corbusier gut. Gut, wir haben ein Projekt, das haben wir ja nicht erwähnt, aber Dein Liebeskind finde ich gut. Da haben wir ja das
Sapphire
in Berlin, aber auch das Slotter 44. Mhm. Das haben wir ja als erstes ausgestattet, als erstes Konzept. Damit sind wir quasi gestartet. Also wir haben, bevor wir die Firma Upscale gegründet haben in der Schweiz, haben wir erst den Vertrag unterschrieben mit einem großen Immobilienfonds, mit Catella, um eben ihre Wohnungen im Daniel-Liebeskind-Gebäude in Warschau auszustatten zu Furnished Apartments. Und so hat das eben auch alles angefangen.
Das sollten wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Das ist jetzt irgendwie schade, dass es vorbei ist, aber vielleicht treffen wir uns auf jeden Fall in einiger Zeit nochmal zum zweiten Termin und reden dann darüber, gerade wie spannend das auch halt für Projektentwickler sein kann, was ihr macht.
Ja.
Wir werden auf jeden Fall die Website verlinken und wer dann halt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, kann das natürlich machen, auch gerne über uns. Ja, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Coole Bude ist hiermit am Ende für heute. Danke Tom für das super coole Gespräch. War sehr schön gewesen, war sehr, sehr informativ. An alle, die zuhören, ja, wenn es euch gefällt, schreibt uns das. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns auch. Und bis zum nächsten Mal. Coole Bude. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Thank you.